Gott. Ich freue mich für alle, die da sind. Wir wollen Gottes Wort hören und heute spreche ich über das Kreuz. Das Kreuz ist eigentlich ein Symbol, das die meisten Leute gar nicht verstehen, sogar manche Christen. Die tragen zwar das Kreuz, aber sie wissen nicht, was das Kreuz ist. Wirklich, Jesus starb am Kreuz. Aber was das für uns dann nachher praktisch bedeutet und wie sich das in unserem Leben auswirkt, darüber möchte ich heute ein paar Gedanken durch die Gnade Gottes weitergeben. Ich lade dich morgen ein. Morgen ist Palmsonntag. Jesus zieht in Jerusalem ein. Halleluja. Da beginnt eine starke Woche, eine starke Zeit. Der Sieg Jesu wird gefeiert, obwohl es abwärts geht. Es geht aufwärts. Denn es sieht zuerst mal aus, und das ist auch in der Passionswoche, wenn wir es so sehen, zuerst wird man gefangen genommen, man wird gefoltert, man wird geschlagen, ans Kreuz geschlagen und so weiter. Aber dann steht er am Ende siegreich und glorreich auf. Und meine Botschaft ist, wird morgen sein, der Sieger betritt die Arena. Der Sieger kommt, dieser Champion, der Überwinder betritt die Arena. Morgen ist der Tag, also wo wir dran denken, was dort geschah. Zuerst mal die Leute aus Galiläa, und wir müssen uns vorstellen, in der Zeit, als Jesus nach Jerusalem einzog, in dieser Passawoche, da waren fast 2,5 Millionen Leute in Jerusalem, also das zur damaligen Zeit vor 2000 Jahren, also Haufen Pilger. Und da zieht er als König ein, Jesus als König. Und ja, wir wollen darüber mehr hören. Dann am Mittwoch, so Gott will und wir leben, wir werden das Thema haben, das Geheimnis des Leidens. Ist ja Karwoche. Wir dürfen darüber sprechen. Eigentlich, Mittwoch ist der Tag so in der Karwoche der Gemeinschaft. Oder da ist nicht viel, passiert nicht viel, aber Jesus ist ruhig mit seinen Jüngern zusammen. Und das Geheimnis des Leidens, was passiert, gerade wenn wir leiden? Wir werden veredelt. Leiden ist Veredelung. Und dergleichen. Ich will nur ein paar Sachen verraten. Dann am Freitag werden wir um 11 Uhr Gottesdienst haben, nicht um 19 Uhr abends. Abends haben wir dann frei. Es regnet sowieso, es ist Erdbeben und es ist dunkel. Das ist für mich immer kein Freitag, wenn ich dran denke. Es ist immer so ein trüber Tag in der Natur, draußen. Aber auch in, ja, es ist traurig. Jesus starb, aber Jesus ist nicht gestorben. Er ist nur, ja, gekreuzigt worden. Die Bibel sagt nicht, dass er gestorben ist. Er ist gekreuzigt worden. Und Gott hat ihn auferweckt. Das ist die Botschaft. Gestorben steht nicht drin. Er hat seinen Geist in die Hände des Vaters gelegt. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Christen sterben nicht. Wir haben manchmal so ein komisches Gefühl. Er ist gestorben. Verstehst? Gestorben, das heißt, er ist nicht mehr da. Ist verschwunden, existiert nicht mehr. Aber wir existieren für Gott noch weiter, bis in alle Ewigkeit. Lob und Dank. Karfreitag um 11 Uhr, und ich lade euch ganz herzlich ein. Dann am Samstag, der Teufel fürchtet sich vor der Wahrheit. Also wird das Thema sein, Jesus stieg hinab an die untersten Orte der Hölle, in die Unterwelt, und hat das Gefängnis gefangen genommen. Die Wahrheit kommt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. So, was da alles auf sich hat. Und dann am Sonntag, wir werden dann den Sieg Jesu feiern am 31. März. Jesus ist wirklich auferstanden. An einem Ostermorgen, ich bin gerade in der Vorbereitung, und dann ruft mich ein Bruder aus Indien an. Halleluja! Ja, genau so. Ich habe mich so erschreckt, bin so in mir gefahren. Halleluja! Jesus lebt! Weißt du, da hat sich so gefreut. Morgens da aus Indien Madras anzurufen, Jesus lebt. Das war ein Schreck für die, damals für die Geistlichen und so weiter. Die haben alles Mögliche getan, um das zu vertuschen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und er ist dennoch auferstanden. Halleluja. Und er lebt. Das Kreuz ist gegen jede menschliche Logik. Das Kreuz ist eigentlich unserem Denken zuwider. Warum musste das Kreuz sein? Also das war meine Frage, die ich lange Zeit für mich bewegt habe. Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Warum konnte er uns nicht anders erlösen? Warum gab es keine andere Möglichkeit? Das Kreuz. Das Kreuz ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Und ich meine nicht nur das Kreuz von Golgatha, sondern wenn du Lottoschein ausfüllst, musst du auch ein Kreuz machen. Da genügt nicht ein Strich. Also du musst ein Kreuz machen, oder wenn du wählen willst, gehst, oder wenn du die Formulare heute ausfüllst, heute, da musst du nur noch ein Kreuzchen, ja oder nein. Kreuzchen. Oder beim Wahlzettel, ein Strich reicht nicht aus. Es müssen immer zwei sein, die sich überkreuzen. Das Kreuz ist aus dem Denken der Menschen nicht wegzudenken. Gott hat es so gemanagt und so geregelt, dass es nicht verschwinden kann. Es ist ein Teil der Gottheit, ein Teil der Ewigkeit. Und so weiter. Es ist gleichzeitig Entschluss und Entschiedenheit, dass man dazu steht. Es ist Besiegelung, also ein Kreuz. Man kreuzt also nicht nur ein Strich, Strich kann jeder machen, aber Kreuz, da musst du nicht zweimal überlegen. Das kann ja Unfall sein, ein Strich, aber das andere ist ja überlegt und ganz bewusste Handlung. Das ist ein Zeichen, dass man sich, ja, sich verbindet. Zwei Teile verbinden sich, vereinigen. Es ist, das Kreuz ist sehr symbolträchtig. Und ich werde ein paar Dinge sagen. Also das Kreuz ist von Gott in diese ganze Schöpfung, in die ganze Natur, in das ganze Wesen der Erde eingebaut, so wie die Trinität. Gott hat sich auch in seine Dreieinigkeit, also die hat er überall zurückgelassen, die Spuren. Wurzel beim Baum, Wurzel, Stamm und Krone. Ei, wenn du ein Ei jeden Morgen, wenn du dein Ei nimmst und so weiter, da ist es die Schale, Eigelb und Eiweiß. Immer die Trinität. Dreiklang in der Musik. Synthese, These und Antithese. Also überall die Dreiheit ist versteckt und genauso die Vierheit, das Kreuz, vier Ecken. Das Kreuz ist überall drin, nicht nur seit Karfreitag, aber seit Karfreitag hat es für uns persönlich als Gläubige eine ganz tiefe Bedeutung. Da wurde das Geheimnis Gottes offenbart. Es ist das Sinnbild, im Altertum war das Sinnbild der Einheit von Extremen, das ist das Kreuz. Also gerade runter und dieser Querbalken. Und praktisch Gott hat seine Hände ausgestreckt am Kreuz, so dass sie die ganze Welt umarmt. Die Liebe Gottes wurde am Kreuz offenbart. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Seit dem Karfreitag ist das Kreuz ein Werkzeug des Heils für uns, nicht nur ein Folterinstrument. Das war in der Zeit, als Jesus gekreuzigt wurde, aber es ist viel mehr. Als Jesus gekreuzigt wurde, zuerst habe ich gedacht, ja, der Mann ist gescheitert, der Mann hat versagt, der Mann hat seine Ideale nicht verwirklichen können. Aber nein, er wollte ganz bewusst sterben und er richtete seinen Weg auf Jerusalem. Er hat sogar provoziert, dass die ihn verhaften sogar. Er ist nicht zurückgewichen, er hat sich nicht entschuldigt. Und seitdem ist Christus oder sein Kreuz, sein Leiden und so weiter Zentrum der Verkündigung, das Wort vom Kreuz. Nicht nur das Kreuz, es gab viele Tausende von Kreuzen in der Zeit Jesu, aber das Kreuz, das Wort vom Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mich dürstet. Und dann das gewaltigste Wort aller Worte, es ist vollbracht, es ist getan. Und das ist das Geheimnis, das Gott uns offenbart hat, es ist getan. Viele Menschen in Europa begegnen diesem Zeichen meistens jetzt gleichgültig. Die Kreuze will man abschaffen aus den öffentlichen Räumen, bei uns besonders in unserem christlichen Abendland, weil die Leute mit dem Kreuz ja nichts mehr anfangen können. Die Leute sind oft mit Hass erfüllt gegen das Kreuz. Aber für uns ist es ein Zeichen des Heils. Zuerst hinein ist eine Torheit, denn und uns ist es eine Gotteskraft. Das Christentum, dieses Namenschristentum ist ja eigentlich sehr verrufen. Denn man hat so viel Schindluder mit dem Kreuz getrieben. Die Kreuzzüge im Namen des Kreuzes hat man dann verhaftet, die Leute gefoltert und dergleichen im Mittelalter. Aber dennoch, alles, was passiert ist, das Kreuz ist und bleibt ein Geheimnis. Ein Geheimnis, und über dieses Geheimnis, das immer noch reell und immer noch wirksam ist, möchte ich darüber sprechen. Die Weltgeschichte ist geprägt von dem Kreuz. Und eigentlich schon allein, wir fangen damit an, mit Leiden. Das Kreuz hat was mit Leiden zu tun. Alle Menschen müssen leiden. Glaub doch nicht, dass du da vorbeigehst. Wenn es geht bis 30 Jahre, geht bis gut, bis gesund, ab 35, 40 und so weiter, da kommen die Zipperleins. Und natürlich nachher, wenn du etwas älter wirst, dann wird die Geschichte noch interessanter. Und dann, wenn du 70, 80 geworden bist, dann kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. Dann möchtest du nur sterben, heimgehen, erlöst werden. Das Kreuz ist die Weite der Erlösung, demonstriert es, verknüpft Extreme. Diese zwei Balken verknüpfen also Extreme, verbindet Himmel und Erde, verbindet Mensch und Mensch, verbindet die Welt. Im Kreuzestod von Jesus vollzog sich eine ganz neue Offenbarung Gottes. Gott zeigte, wie brutal er sein kann, wie liebevoll er sein kann, diese Extreme, wie gerecht er sein kann, dass er nichts durchgehen lässt und dass sogar sein Sohn sterben muss. Sein geliebter Sohn muss sterben. Man sieht die Treue Gottes, man sieht so vieles im Kreuz, was man eigentlich gar nicht so denkt, wenn man sich das Kreuz nur anguckt. Hier im Kreuz wurde der Grundstein für unsere Wiedergeburt gelegt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wäre. Du kannst nur auferstehen, wenn du stirbst. Jesus konnte nur auferstehen, wenn er stirbt. Er musste sterben. Es gab für ihn keinen anderen Weg. Und als er im Garten Gethsemane rang. Weißt du, der Teufel wollte, dass er im Garten Gethsemane seinen Geist aufgibt, schwitzt Wasser und Blut. Aber er wollte nicht im Garten Gethsemane sterben. Er wollte am Kreuz sterben. Und deshalb stärkte ihn der Engel, dass er die Kraft hatte, den Weg des Kreuzes zu gehen. Das Kreuz gibt uns einen gnädigen Gott. Durch Golgatha ist Gott Christ geworden. Er hat eine ganz andere Einstellung zu uns. Auf Golgatha schien das Kreuz also damals nichts anderes als nur ein Folterinstrument zu sein. Aber die Auferstehung Jesu am dritten Tag ist was dem Kreuz die Kraft gab. Wäre Christus nicht gekreuzigt, wäre er auch nicht auferstanden. Der Gekreuzigte ist der Auferstandene, immer der Gleiche, zeigt seine Wunden. Ich bin der, ich dort am Kreuz einmal hing. Er kehrte zurück, hat die Todesgrenze durchschritten. Und deshalb ist auch das Kreuz ein Geheimnis. Ich möchte neben dem Kreuz Christi auch das Kreuz für uns persönlich nehmen. Weißt du, wir müssen Grenzüberschreitungen machen manchmal. Wir müssen also ins Extreme gehen, riskieren. Komme ich um, so komme ich um. Und für die Jünger kam Jesus zurück aus dem Totenreich. Und zwar als siegreicher Held. Die Todeswunden an seinem Leibe waren sichtbar, aber verklärt. So, wenn du aus der Kreuzigung, aus deiner Kreuzigung wieder rauskommst, aus dem Wasser auferstehst, denn bei der Taufe, wir werden begraben und wir stehen mit Christus auf. Wir symbolisieren all das, spielen mit, wissen. Dann stehen wir als neue Menschen auf. Aber dann beginnt erst der Ernst des Lebens. Dann beginnt es, dass du als Gekreuzigter lebst. Nicht nur den Gekreuzigten bekennst, sondern als auch die Malzeichen Christi trägst, so wie Paulus, ich trage die Malzeichen Christi. Das Kreuz, ein Zeichen der Schande, des Todes, aber auch ein Symbol des Sieges. Für mich war das ganz gewaltig, als ich mit meiner Familie mal in Rom war, im Kolosseum, da gehen wir spazieren und plötzlich sagt Papa, hier steht einer meiner Kinder, Papa, da steht ein Kreuz und ein sehr großes, überdimensionelles Kreuz und ich bin auf dieses Kreuz zugegangen und dann bewundere ich, wie an diesem heidnischen Platz, wie soll das Kreuz stehen? Gewiss, Christen wurden dort verfolgt und gemartert, habe ich gedacht und dergleichen, aber nein, da wurden die Worte vom Konstantin eingegraviert oder sind eingraviert gewesen, gesiegt hast du, o Galiläa. Ohne Kreuz keine Krone. Verstehst? Ohne Kreuz keine Krone. Gesiegt hast du, o Galiläa. Es hat ein bisschen gedauert. Ein paar hundert Jahre hat es gedauert, bis das römische Imperium in die Knie gezwungen wurde und musste Christus anerkennen, ob es wollte oder nicht. Es blieb nicht mehr alles übrig. Sonst hätten sie gehen können. So, aus dem Galgenholz, diesem Kreuz, wurde Lebensbaum für uns. Das Kreuz schmeißt jede menschliche Logik über den Haufen. Es ist zuerst mal paradox und doch. So wunderbar und so herrlich, wenn man es versteht, wenn man sich hineinversetzt und hineingeht und sich vom Geist Gottes hineinführen lässt. Denn ohne den Heiligen Geist kannst du das Kreuz nicht verstehen. Das Kreuz ist keine menschliche Erfindung, es ist eine Kreation Gottes. Und ich habe gesagt, du wirst überall das Kreuz finden. Du wirst das Kreuz überall finden. Aber du musst bereit sein, es mitzugehen und zu forschen, nachzufragen. Rede, Herr, ich höre, was du zu sagen hast. Äußerlich, menschlich betrachtet, war das Sterben Jesu ein sinnloser Akt. So, zuerst mal, dass wir es uns klarstellen. Selbstaufopferung, es hätte vermieden werden können. Mit dem Verstand fasst du das nicht. Und das kann man auch nicht in Worten erklären. Ich versuche es wenigstens. Aber es ist eine göttliche Torheit, steht im Korintherbrief. Die göttliche Torheit ist weiser als die weiseste Weisheit der Menschen. Also es ist eine Torheit. Und gerade durch diese Torheit triumphiert der Herr und siegt der Herr. Wie verstehen wir das Kreuz richtig? Man braucht dazu die Offenbarung Gottes, die Erleuchtung. So wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, einst die Leute, die gebissen worden sind von diesen feurigen, giftigen Schlangen, die hatten eine Lösung, ein Mittel, ein Heilmittel, die mussten auf die erhöhte Schlange blicken. Und wer die Schlange erblickte, wurde gesund. Merkwürdig. Wie funktioniert das? Augenkontakt. Also dieser Blick brachte Heilung. Und genauso, wer Jesus im Glauben erblickt, so singen wir in einem Lied, wird heil zu derselbigen Stund. Wer Jesus im Glauben erblickt, da brauchst du nicht lange Prozesse und Prozeduren, da musst du nicht lange Gebete sprechen, einfach Jesus anschauen, mein Gekreuzigter, mein Heiland, du starbst für mich, es ist vollbracht. In Argentinien predigt ein Pastor und sehr dynamisch, sehr feurig und da springt ein junger Mann raus, rennt nach vorne, Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt der Evangelist, du bist zu spät geboren, vor 2000 Jahren, hättest vielleicht noch was tun können, aber jetzt, es ist alles vollbracht, es ist alles getan. Also, das Kreuz, ist ein Mysterium. Hier ist das ganze Heil für uns Menschen zusammengefasst. Hier ist Gott leibhaftig gekreuzigt worden. Jesus war ja Gottes Sohn, leibhaftig. Der Schöpfer wird von seinen Geschöpfen hingerichtet. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Er kommt, erniedrigt sich, beugt sich, lässt sich beleidigen, lässt sich eine Dornenkrone noch dazu aufsetzen und er stirbt. Aber er stirbt nicht, sondern er geht in eine andere Welt über. Das Wort vom Kreuz, die Logik, wer das versteht, was da passiert ist, die Botschaft, die dahinter steckt, wenn du das begreifst, er starb. Aber für wen starb er jetzt? Er starb für dich und mich. Obwohl wir aber noch gar nicht gelebt haben. Wieder so ein Paradox. Wieder so eine Unlogik. Menschen machen sich gar keine Gedanken über das Kreuz. Aber Leute, Verschwörer, Freimaurer etc. Freimaurer haben sich vor vielleicht 30, 40 Jahren sich geschworen, wir müssen aus der christlichen Liturgie, aus den christlichen Kreisen, aus dem christlichen Denken drei Dinge verbannen. Wenn wir das schaffen, und sie haben dann Komponisten Geld gegeben, dass sie Lieder kreieren und Lieder komponieren, wo das Blut nicht mehr vorkommt, das Kreuz nicht mehr vorkommt und der Name Jesu nicht mehr vorkommt. Und wir haben auch sogar Bibel, wir haben sogar moderne Bibelübersetzungen, da kommt das Wort Teufel nicht einmal mehr vor. Aber den gibt's und der existiert noch. Auch wenn er besiegt ist. Aber wie gesagt, man hat so viel investiert, dass man das Kreuz entfernt. Das Kreuz soll verschwinden. Sogar moderne Prediger, Fernsehevangelisten. Ich denke nur an Robert Schuller, der hat am 2. November 2007 ein Interview gegeben und dann sagte, wir müssen nicht mehr auf den Gekreuzigten schauen und ihn verherrlichen. Gott will nicht, dass wir so viel auf den leidenden Christus schauen, als vielmehr auf den dienenden Christus. Aber da ist total im Widerspruch zu Apostel Paulus. Der Apostel Paulus, was sagt er? Er will niemand anders kennen als Jesus den Gekreuzigten. Als Jesus den Gekreuzigten. Aber du siehst, das Evangelium wird verdreht. Den dienenden Jesus, der einen heilt, der einen segnet, der einen, ja, wunderbare sentimentale Gefühle gibt. Den dienenden Jesus, der hinter einem herläuft. Aber den gekreuzigten Jesus. Also, weißt du, nur den Konsum, den frommen Konsum, aber nicht die Erlösung. Im Kreuz ist die Erlösung. Im Gekreuzigten. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Halleluja. Preis dem Herrn. Das Kreuz ist ein Geheimnis, sogar für charismatische Pfingstler und Prediger. Es ist ein Geheimnis. Die wollen nur den Segen haben. Aber das Kreuz ist der Schlüssel dazu, zum Segen. Der Einstieg. Wir kennen aus der Wissenschaft, wenn du ein bisschen Biologie gelernt hast in der Schule und so weiter, Laminin, das ist so Protein, der die Moleküle zusammenhält. Laminin und so weiter und hält die Moleküle zusammen und es ist ein Geheimnis und es, diese, wenn du im Mikroskop beachtest oder beobachtest dieses Laminin, das ist wie ein Kreuz. Es hält alle Moleküle zusammen, hält unsere Haut zusammen, hält unseren Körper zusammen. Das Kreuz hält uns zusammen, Leute. Und das hat Gott vor Jahrtausenden, ja Millionen in diesen Kosmos, in die Schöpfung hineingelegt. Das ist ein Kunstwerk Gottes. Dieser Laminin ist so der Klebstoff Gottes. Das Kreuz ist der Klebstoff Gottes. Klebt uns mit der unsichtbaren Welt zusammen, verbindet es. Wir bekommen Einsichten. Durch das Kreuz bekommst du tiefere Einsichten. Du lernst den Himmel kennen und der Himmel lernt dich kennen. Hält das ganze Gewebe zusammen, diese Laminin. Das ist also, was Gott in der Natur hineingelegt hat. Die Natur spricht für Gott schon. Also die Natur ist die Bibel für Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Und nicht keine Bibel kennen. So stellt Gott das Kreuz bereits schon von Ewigkeiten her den Menschen vor. Jede Zelle wird zusammengehalten durch diesen Klebstoff, durch dieses Protein. Und so ist auch geistlich, durch das Kreuz werden wir zusammengehalten. Auch Menschen untereinander. Was uns verbindet, ist nur das Kreuz. Nicht, ich liebe dich, sondern durch das Kreuz bekommen wir eine Liebe für andere Menschen. Durch das Kreuz verstehen wir erst andere Menschen. Weil wenn ich tot bin, wenn ich gekreuzigt bin, wenn ich mit Christus mitgestorben bin, dann gehe ich auf den anderen ganz anders zu. Denn ich teile das Schicksal Jesu. Das Kreuz. Ich will noch, bevor ich auf meinen Text, auf meine Gedanken eingehe, die Gott mir geschenkt hat und gegeben hat, ich möchte dir nur das zeigen. Das Kreuz ist ein uraltes Symbol Gottes. Nicht erst die Erfindung da von Karthager, die das Kreuz im 6. Jahrhundert vor Christus irgendwie entdeckt haben oder die Menschen angefangen zu kreuzigen. Das Kreuz ist ein uraltes Symbol in der Natur. Wenn wir diese vier Ecken sehen, dann kommen wir durch das Kreuz in die vierte Dimension. Darf ich das so sagen vielleicht oder nur aussprechen? Wir kommen auf eine ganz andere Wirklichkeit oder in eine andere Wirklichkeit durch das Kreuz. Durch das Kreuz gelangen wir von der Erde zum Himmel, von Mensch zu Gott. Das Kreuz verbindet uns. Alle Vierheit des Lebens ist in diesen vier Ecken symbolisiert. Also vier Winde, vier Himmelsrichtungen, vier Elemente. Auch die Zeiten, vier Jahreszeiten, so alles diese Vierheit in der Natur. Überall diese vier Temperamente, vier Grundrechenarten, alles vier. Verstehst du? Also, wenn du leben möchtest, du kannst leben, wenn du das Kreuz verstehst. Also, Gott hat sich verewigt durch das Kreuz. Auch geistlich finden wir immer und überall die Vierheiten. Die vier Wesen am Thron Gottes, die vier Evangelien oder die vier Ecken dieser Welt, die vier Abschnitte des Lebens, die vier Ströme im Paradies, die das Paradies umgeben, die vier Cherubim, die vier Reiter in der Offenbarung oder die vier Kronen in der Offenbarung, diese Vierheit. Und weißt du, selbst wenn wir vier schreiben, verstehst, versuch mal vier zu schreiben, da ist auch das Kreuz drin. Selbst da ist das Kreuz verewigt in der arabischen Schreibweise. Dieser Querbalken, das Kreuz. Jesus lebte auf dieser Welt das Kreuz für uns aus. Und er erniedrigte sich, nahm Knechtsgestalt an, wurde ein Diener und diente uns. Und alles ist darauf gerichtet, auf Golgatha hin. Er lebte eigentlich für Golgatha. Seit der Taufe des Johannes, seitdem Johannes ihn zum Lamm Gottes machte und die Sünden der Welt auf ihn lagerte, als Priestersohn, legt uns weiter, hat er nur für das Kreuz gelebt. Für uns ist das Erlösungssymbol das Kreuz seit Jesu Tod und seit Golgatha. Für Satan ist es seine Hinrichtung. Nicht für Jesus, für Satan. Hier wurde er besiegt. Wenn Satan gewusst hätte, wen er jetzt da zum Kreuz jagt, dann hätte sie viel mehr aufgepasst. Die haben nämlich den Falschen sozusagen gekreuzigt. Er hätte gerne jemand anders gekreuzigt, aber gerade den Sohn Gottes, den hat er erwischt. Und der von keiner Sünde wusste, wurde für uns dort zur Sünde gemacht. Es klingt vielleicht lächerlich und unverständlich und unerklärlich und so weiter, aber der Sohn Gottes musste erhöht werden. Und er sagt, wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Erhöhung ist nicht in die Himmelfahrt, sondern die Erhöhung ist am Kreuz. Wir kommen zu Gott und zum Himmel, zum Reich Gottes durch das Kreuz. Das Kreuz ist nicht nur ein äußeres Zeichen, sondern ein Zeichen der Gnade, der Versöhnung, des Friedens. Gott bietet Liebe, Gnade an. Sogar am Kreuz, du musst vorstellen, selbst am Kreuz findet Erlösung statt. Jesus sagt zu dem Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. So wie das Laminin verbindet und alles zusammenhält, so hält das Kreuz alles zusammen. Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Der Sohn Gottes. Er nahm den Tod auf sich willentlich. Er hat das Kreuz bewusst auf sich genommen. Der hätte es auch vermeiden können. Aber er wollte. Ich muss das tun. Vater, dein Wille geschehe. Und er ging diesen Weg. Also es ist gegen jede menschliche Logik. Und das ist genauso. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Deshalb verstehen wir das Kreuz nicht, weil es eine Sache Gottes ist und nicht eine menschliche Sache ist. Aber ich sage ja, die Römer oder die Juden haben ihn gekreuzigt. Vergiss das alles. Nein, es war Gottes Wille. Und dann geht es jetzt auf uns persönlich. Jesus erstarb und wie geht's mit uns? In Markus Kapitel 10, Vers 44 heißt es, wer bei euch der Erste sein will, der sei euer aller Sklave. Der muss sich kreuzigen. Der muss sich Gott zur Verfügung stellen, so wie Jesus herabsteigen. Der muss täglich sein Kreuz auf sich nehmen. Das ist ein Drama. Ein Drama. Täglich sich bewusst machen, über das Kreuz zeige ich der Welt, dass Jesus mein Herr ist. Ich leide mit ihm, ich trage die Last, so wie Jesus die Last getragen hat, bis nach Golgatha. Wer der Größte sein will, sei euer aller Diener. Und da musst du immer dein Leben kreuzigen. Immer so ein Kreuzchen in dein Leben machen. Immer kreuzigen. Das Geheimnis des Kreuzes enthüllt Jesus. Und nur seine Jünger verstehen das, die auserwählt wurden. Jesus hat einmal seine Jünger auf den Berg hinaufgenommen, kurz bevor er nach Golgatha oder nach Jerusalem ging und hat sich ihnen verklärt. Plötzlich leuchtet er heller als 1000 Sonnen. Und plötzlich sehen sie Mose, sehen sie Elia und sie unterhalten sich. Und über was unterhalten sich? Über den Ausgang der Dinge, über das Kreuz. Also, die unterhalten sich über die ewigen Dinge, die von Gott bestimmt sind. Und das Kreuz war von Gott bestimmt. Wenn ich den Propheten Jesaja lese, Jahrhunderte vor Christus, Kapitel 53, für wahr er trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Schmerzen und wir hielten als den, der vor Gott verworfen und verachtet wurde. Und wir sind durch ihn gerettet. Jahrhunderte vorher oder Jahrtausende vorher, vielleicht Jahrmillionen. Gott sagte zu der Eva, und der Same, dein Nachkomme, wird der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Aber Jesus ist stark genug und hat sehr viel Energie und sehr viel Kraft, um dieses Gift abzuweisen. Und der Tod hatte keine Macht an ihm. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist das, was dort passierte. Nur die Jünger verstehen das Kreuz richtig, die mit Jesus wirklich leben. Menschen, die mit Jesus nicht leben, die werden sagen, wovon spricht er eigentlich hier? Denen der Heilige Geist nicht die Augen geöffnet hatte. Weißt du, da redet man. Und Jesus redet mit den Emmaus-Brüdern, als sie dort nach Emmaus gehen und sagen, musste Christus nicht leiden? Musste nicht das alles passieren? Musste das nicht alles so sein? Und er sagt, bist du der Einzige hier in Judäa, der nicht weiß, was heute passiert ist oder in den letzten Tagen passiert ist? Wir müssen den Ausgang des Kreuzes wissen. So wie Jesus, Moses und Elias sich unterhalten haben und die Jünger mitgehört haben, den Ausgang des Kreuzes, nicht den Eingang, den Ausgang. Wie geht die Sache aus? Dieses Drama, dieses Show, es war eine göttliche Show. Wie geht die Sache aus? Es hat ein Happy End. Gottes Sache hat immer ein Happy End. Am Ende ist die Herrlichkeit, der Sieg, der Triumph. Und das gilt auch in deinem Leben. Wenn du so ein Kreuz tragen musst und sagst, oh Gott, was hast du mir für eine Last aufgelegt? Du musst nicht jede Last annehmen. Danke Gott für jede Last, die er dir nicht aufgelegt hat. Aber wenn du eine Last hast, dann dankst du und preist Gott und weißt, wir haben ein Happy End. Halleluja, es wird gut werden. Am Ende, unterm Strich, es wird alles gut. Das Kreuz verwandelt. Nimmt den Jüngern die Schmach und Schande weg, das Kreuz. Weißt du, zuerst einmal verstecken sich auch aus Angst von den Juden. Und dann, als sie merken, Jesus lebt und er durch verschlossene Türen zu ihnen wiederkommt und sagt, ich bin's, der Gekreuzigte. Du, mit großer Kraft gaben sie Zeugnis von der Auferstehung. Und erzählen, der Gekreuzigte, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Halleluja. So haben die gepredigt. Sie waren begeistert. Und sie blieben begeistert. Weil der Herr Jesus ihnen mehrmals erschienen ist. Sie haben nicht nur eine Erfahrung, sondern sie haben mannigfaltige Erfahrungen gemacht. Schon allein in den 40 Tagen, solange Jesus noch da war, aber dann auch immer wieder. Und der Herr war mitten unter ihnen. Wer nicht den herrlichen Ausgang des Kreuzes kennt und weiß, versteht nicht die Logik des Kreuzes. Es muss so sein. Es geschehe mir, wie du gesagt hast. Maria, der Jünger Jesu weiß, es lohnt sich alles, wenn ich den verklärten Jesus wiedersehe. Weißt du, da vergesse ich alles. Der ganze Trouble, die ganze Schwierigkeit ist vergessen. Die ganzen Demütigungen, die ganzen Beleidigungen, die ganze Ablehnung ist alles vergessen. Die ganzen Fehler, die wir gemacht haben, ist vergessen. Ich denke nur, als Petrus erlebt, Jesus ist auferstanden, den ich verleugnet habe. Oh, ich will den so sehen, ist das wirklich wahr? Und dann sieht er, er ist wirklich. Und dann sagt der Herr, Petrus, hast du mich lieb? Du siehst, der Auferstandene heilt die Wunden. Der Gekreuzigte hat die Wunden auf sich genommen, die ganze Schmach, die ganze Schwachheit, die ganze Schande, unsere Schande. Das ist ja unser Zu-Kurz-Kommen und unser Mangel. Und das macht er alles freiwillig und gerne hat er gemacht. Jesus sogar, bevor er ans Kreuz ging, die letzte Tat, die Jesus tat, er hat dem einen das Ohr angeklebt. Ja. Stell mal vor, hätte Jesus das nicht getan, da wäre Petrus auch gehängt worden. Das war der Knecht des hohen Priesters, dieser Malchus. Und plötzlich nimmt der Herr und stellt wieder her, bringt die Sache in Ordnung, dass Petrus nicht gekreuzigt wird, auch noch mit gekreuzigt wird. Und Gott repariert unsere Fehler, unser Zu-Kurz-Kommen, unser Mangel durch das Kreuz. Nehmt mich, sagt er, und lasst diese gehen. Er stellt sich zur Verfügung. Weißt du, wer denn das Kreuz einmal erlebt hat und einfach diesen Tiefgang durch die Gnade Gottes begriffen hat, der kann alles erdulden, der kann alles verstehen, der kann alles ertragen und der fürchtet sich nicht mehr vor dem Tod. Der sagt, wir gehen ja nach Hause. Wir wissen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wir kennen die Endergebnisse bereits. den Endsieg, die Endresultate. Wir wissen, was jetzt auf uns wartet, nach der Geschichte der Kreuzigung Jesu. Wir wissen, wenn die Karwoche vorbei ist, am Ostersonntag, er ist wahrhaftig auferstanden. Jawohl, er ist auferstanden. Da gibt es nichts mehr Negatives, kein Pessimismus. Aber wir sollen ja ständig Ostern haben, ständig im Sieg leben. Das ist das siegreiche Leben. Das Kreuz gibt uns die Hilfe, um ein siegreiches Leben zu führen. Weißt du, wenn wir auf Gott schauen, auf den Gekreuzigten blicken, deshalb sagt Paulus, ich will nichts anderes kennen als Christus, den Gekreuzigten. Wenn du den kennst, dann weißt du, wie die Sache ausgegangen ist. Er hat die Arena betreten, er hat gekämpft, er hat geblutet. Und das für dich. Im Kreuz steckt die Größe, eine ganz gewaltige Kraft. Wer das begreift, weißt, Jesus beugt sich nicht vor den hohen Priester, vor den Juden, vor den Römern, vor dem Pilatus, vor dem Herodes. Hat dem Herodes gar nicht geantwortet. Hat auch nicht nötig gehabt. Antwortest du nicht, weißt du nicht, wer ich bin? Er sagte, ich bin König. Dazu bin ich in die Welt gekommen, sagte dem Pilatus. Und so weiter. Weißt du, Jesus hat Zivilcourage bewiesen. Das Kreuz beweist Zivilcourage. Und genau das ist, wenn du ein Kind Gottes bist und das Kreuz auf dir nimmst, dein Problem, deine Last im Namen Gottes und im Auftrag Gottes, dann hast du Zivilcourage. Du kapitulierst nicht, du gehst nicht in die Knie, du lässt dich nicht zwingen, du demütigst dich, aber du lässt dich nicht erpressen. Menschen, die das Kreuz nicht kennen, die sind Waschlappen. Die lassen sich von jedem Wind hin und her bewegen, die tun, was die Leute sagen. Die wollen ja gut Freund sein zu allem. Was haben die Juden dem Pilatus gesagt? Pilatus, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Jesus war vollkommen egal, wessen Freund er ist. Gott war sein Freund. Also Menschen, die entschlossen, entschieden sind, die lassen sich ihre Würde nicht nehmen. Und sie können die Welt besiegen und sie besiegen. Verstehst du? Man wollte Jesus vernichten, aber letzten Endes haben die, die ihn vernichten wollen, sie selbst vernichtet und sich in die Grube gegraben. Jesus ging lieber in den Tod, anstatt dass er in die Knie geht und Kompromisse macht. Die wahren Gläubigen wissen, was die Logik des Kreuzes ist. Und wir werden uns nicht beugen, wir werden uns nicht kapitulieren, wir werden nicht nachgeben, wir werden auch nicht mal klein beigeben. Weißt du, derjenige, der den Weg des Kreuzes geht, der weiß, eines Tages wird alles umgewandelt werden. Das, was unten ist, wird oben sein und was oben ist, wird unten sein. Das macht das Kreuz. Der weiß, aus der Raupe wird ein Kokon und dann ein wunderbarer Schmetterling. Verstehst du? Das ist die Macht des Kreuzes, diese Verwandlung. Aber es bleibt immer ein und dasselbe Wesen. Durch das Kreuz habe ich Teil an der Herrlichkeit Jesu, so wie Petrus und die Brüder, die unten waren, und dann die drei, Jesus, Moses und Elia, sie unterhalten sich, die haben Teil an der Herrlichkeit Gottes. Und das haben sie nie mehr vergessen. Das hat ihr Leben so geprägt, dass die Apostel geschrieben haben, sogar der alte Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben, was wir durchgemacht haben. Und als die Stimme, die sie dort auf dem Berg hören, das ist mein geliebter Sohn, auf den soll die hören. Deshalb haben sie so zu Jesus gehalten, weil sie so stark Gott erlebt haben. Und zwar vom Ende her, vom Ziel her, vom Thron her, von der Herrlichkeit her. Wir sahen seine Herrlichkeit. Nicht das Kreuz allein. Das Leiden, die Karwoche. Jesus hat ihnen durch das Kreuz den Weg zum Himmel aufgemacht. Das ist das Geheimnis. Und darum haben sie täglich, die waren bereit, täglich das Kreuz auf sich zu nehmen. Tagtäglich. Weil sie wussten, jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Auch wenn wir unten durch müssen. Wer das Kreuz trägt, muss immer unten durch. Was der, lieber Gott, der geht zum Schafott. Der geht zu der Schädelstätte. Das Kreuz, täglich gingen sie seine Wege. Was? Du glaubst auch noch an Jesus? Weißt du, wir werden manchmal von der Welt angeholt. Was, du in diesem aufgeklärten Zeitalter? Du glaubst immer noch an Gott? Ja, und erst recht. Wenn ich logisch denke, weißt du, ich brauche zum Zweifeln mehr Glauben als zum Glauben an den lieben Gott. Da weiß ich, da sehe ich überall. Schon allein diese Vierheit, was ich euch gesagt habe, oder die Dreiheit. Ich könnte alles Mögliche jetzt aufzählen. Und ihr könnt sagen, schon allein in der Mathematik, schon allein in der ganzen Symbolik, da siehst du so viel wunderbare Dinge Gottes Spuren. Denn Gott ist da. Sie gingen täglich den Weg Jesus. Sie fügten sich täglich Jesus. Sie opferten sich täglich für Jesus. Sie verausgabten sich täglich für Jesus. Das war ihr Kreuz. Und alles, was sie taten, taten sie nicht für sich oder für den Pastor oder für die Gemeinde. Sie taten es für Jesus. Ihr Glaube war keine Eintagsfliege oder Strohfeuer. Nein, täglich haben sie für Gott gedient und gelobt und gepriesen, auch wenn es ein Opfer war. Und den meisten ist manchmal ein Opfer, Gott zu loben, zu preisen. Also hier heute bei so schönem Wetter zum Gottesdienst zu gehen, oder heute so schlechtes Wetter zum Gottesdienst zu gehen. Weißt du, manchmal weiß der liebe Gott nicht, was für ein Wetter er dir schicken soll, gutes oder schlechtes. Das ist nichts und das andere ist auch nichts. Aber du nimmst den Kampf auf und du kämpfst den guten Kampf des Glaubens. Das ist Kreuz auf sich nehmen, tagtäglich. Tagtäglich musst du dich überwinden, deinen inneren Schweinehund zu überwinden und sagen, nein, ich tue es, was ich tun soll. Das Kreuz ist gegen jede menschliche Logik. Und manchmal tun wir Dinge, die wir gar nicht verstehen, von denen wir keine Ahnung haben. Ich mache etwas, ich sage etwas, weil ich von innen den Drang spüre, Gott will es. Und das ist für mich eine Überwindung, eine ganz große sogar. Und dann merke ich hinterher, das war richtig. Das war richtig, so gehört sich's. Das hat Gott gewollt. Mit dem Kreuz täglich auf sich zu nehmen, weißt du, sich täglich bewusst machen. Deshalb haben die Christen täglich das Abendmahl auch gefeiert. Und tu das zu meinem Gedächtnis. Und an was sollen sie denken? Wie Jesus sein Leben zur Verfügung gegeben hat, wie er sich verausgabt hat, sein Blut vergossen hat. Und tu das zu meinem Gedächtnis. Das Kreuz läutert die Menschen. Du wirst frei durch Schwierigkeiten, durch Prüfungen, durch Anfechtungen, durch Bedrängnisse. Wirst du lastenlos, sagst du, komm, das schleppe ich doch nicht alles mit. Das mache ich nicht alles mit. Und dann merkst du, was wichtig ist und was unwichtig ist. Hauptsache Nebensächlichkeit. Weißt du, dann merkst du plötzlich deine Schwächen. Dann merkst du plötzlich deine Untugend. Das fällt alles ab. Das taugt nichts, brauche ich nicht. Ich möchte nur das Ziel gewinnen und erreichen. Durch das Kreuz wird dein Glaube jeden Tag fester und unerschütterlicher. Je mehr Widerstand du hast, Druck erzeugt Gegendruck. Und das ist das Kreuz. Praktisch gesehen, da musst du nicht unbedingt ein Kreuz auf dem Hals dir tragen. Weißt du, viele schmücken sich mit dem Kreuz, aber die haben keine Ahnung, was Kreuz wirklich ist. Wer mit Jesus gekreuzigt ist, der durchlebt die Realität des Aufgebens, Loslassens. Und unser Leben besteht aus Loslassen. Lass los, was du gebunden hältst. Lass los. Also dieses ständige Loslassen. Du durchleidest das, was Jesus durchlitt, damit du geheiligt wirst. Und Jesus schwieg. Weißt du, das Schlimmste im christlichen Leben ist das Schweigen. Still sein, Maul halten. Nicht aufmüffen. Einfach still sein. Weißt du, der Teufel versucht dich immer wieder zu provozieren. Die Leute, die Verrückten in der Straßenbahn und so weiter, die probieren dich zu provozieren. Die wollen nur sehen, dass du auf sie reagierst und dass du sagst, du Blöder. Verstehst du? Und dann hast du schon einen Disput. Aber wenn du schweigst, dich gar nicht reagierst, weiter guckst, auf die andere Seite guckst, wenn du das gar nicht ernst nimmst, und das Kreuz ist, dass du viele Dinge nicht dramatisierst in deinem Leben, du sagst, naja, das hat der Herr Jesus auch schon durchgemacht. Warum soll es mir besser gehen wie ihm? Das Kreuz. Du durchleidest und dann wirst du von Tag zu Tag Gott ähnlicher. Du wirst nicht Gott ähnlich, indem du fromme Gymnastik machst. Verstehst? Luft anhalten oder irgendwie welche Übungen. Nein, du wirst heilig, indem du Jesus in dir arbeiten lässt und sagst, so sein wie Jesus. Was würde Jesus tun? Diese Frage stellst. Am Kreuz gibt man ab. Was hat Jesus getan? Hat seine Mutter abgegeben, seine Familie abgegeben. Seine Klamotten abgegeben, sogar die schöne Jacke, was er da hatte, seine Verwandten. Am Kreuz gibst du alles ab, da hängst du. Das ist dir jetzt vollkommen egal, was passiert. Deshalb Christen, die mit Christus gekreuzigt sind, und das ist die Unlogik, die sagen, ich kann verzichten, ich brauche nicht, ich muss es nicht haben. Ist nicht nötig. Weißt du, am Kreuz gibst du deine Krankheiten ab, deine Feinde. Dann betest du sogar noch für deine Feinde. Vater, vergib ihnen. Die haben sowieso keine Ahnung. Dann gibst du deine Ängste. Dann gibt es kein Zurück, nämlich. Wenn du einmal am Kreuz hängst und festgenagelt bist, bist festgemacht. Alle deine Gewohnheiten, weißt du, das ist jetzt egal. Mich dürstet. Das war das Einzige, was Jesus noch hatte. Mich dürstet. Man bindet sich nicht mehr an etwas, man hält nicht mehr an etwas fest, es beeindruckt nichts mehr. Weißt du, man nimmt nichts mehr wichtig. Du bist gekreuzigt mit Christus. Und Jesus hat uns als Vorreiter alles vorgemacht. Und das ist die Logik des Kreuzes. Er hat uns gezeigt, so geht es. Wenn du auf Gott schaust und Gott vertraust. Das Kreuz ist der Abschluss all des Alten. Es ist Schluss, vorbei, jetzt kommt etwas Neues. Jetzt muss was Neues kommen. Jetzt muss Frühling kommen. Jetzt ist die Sache gesprengt worden, etwas aufgegangen, das Kreuz schließt etwas auf. Eine ganz neue Erfahrungswelt beginnt. Weißt du, in dem Augenblick, wo du gestorben bist, beginnt für dich eine ganz neue Erfahrungswelt. Plötzlich siehst du die Dinge mit ganz anderen Augen. Versuch einmal zu sterben. Also mal zu spielen, als wenn du tot wärst. Verstehst? Dann ist es vollkommen egal, ob dich jemand lobt oder verflucht, beleidigt oder kränkt oder in den Himmel hebt oder schmeichelt. Dann ist es vollkommen alles egal. Du bist gestorben. Wenn du das Geheimnis des Kreuzes verstanden hast und begriffen hast, dann fragst du nicht mehr über Dinge, warum und weshalb. Warum du dich fürchtest. Und du bist ja losgekauft von all diesen Dingen. Du hast alles hinter dir gelassen. Es ist Vergangenheit. Deshalb, wir müssen also mal ein Kreuz machen hinter unserer Geschichte. Warum muss ich als Verwundeter weiter Angst haben und noch weiter andere womöglich noch verwunden? Ich bin verwundet worden, ich bin gestorben. In Christus bin ich begraben. Meine Angst ist genommen. Vor was sollst du noch fürchten? Wenn du tot bist, musst du dich vor gar nicht mehr fürchten. Frag den Toten, der unten im Sarg irgendwo liegt. Frag, hast du noch Angst vor irgendetwas? Der hat keine Angst mehr. Vielleicht vor ein paar Spinnen, die noch da irgendwo krabbeln. Warum muss ich als Gefangener Angst haben, befreit zu werden? Verstehst? Jesus hat mich befreit. Es ist vollbracht. Wenn wir das begriffen haben, dann werden wir nicht mehr gesetzlich werden, den Sabbat halten oder bestimmte Speisegesetze einzuhalten oder dies einzuhalten. Dann lebst du, wie du leben möchtest. Du bist frei. Der Herr befreit dich. Und dir kann nichts Besseres passieren. Herr, hier ist gut sein, haben die Jünger gesagt, dort auf dem Berg der Verklärung. Lass uns gleich ein paar Hütten bauen. Hier ist gut sein. Weißt du, wo der Ausgang des Kreuzes begriffen wird? Dann kannst du sagen, hier ist gut sein. So kann ich leben. Nicht nur, dass ich über das Kreuz meditiere und nachdenke. Nein, das Kreuz muss gelebt werden und ausgelebt werden. Das Kreuz ist eigentlich, dass man die Kurve kriegt. So, am Kreuz bekommst du das, was du erreichen möchtest, aber mit deinem Fleisch nicht erreichst. Das Fleisch muss gekreuzigt werden und damit der Geist herrsche und Gott herrsche und sein Wort. Wer sich Jesus Christus anvertraut, der macht die gleichen Erfahrungen, die er gemacht hat. Und der kann da nicht mehr lassen. Der sagt, also das habe ich so wunderbar empfunden. Einfach sich tragen lassen, dich führen lassen. Einfach dem Vorbild folgen, dem Beispiel Jesu. Das Kreuz befreit dich von Dingen, die nichts wert sind. Überleg einmal, was nimmst du mit, wenn du aus dieser Welt gehst? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Es befreit dich von den bösen Menschen, das Kreuz. Denn das Kreuz, am Kreuz sind alle Menschen für dich tot. Die ganze Welt ist für dich tot. Auch die Bösen, auch die Gemeinen, auch die Hässlichen. Da nimmst du den Ballast nicht mehr mit. Dein Leben ist erleichtert. Du lebst in ganz anderem Sinn und in ganz anderem Geist. Das ist die Logik, wenn du verstehst, was das Kreuz alles auf sich hat. Es geht zum Thron Gottes. Und zum Thron Gottes geht es übers Kreuz. Nur übers Kreuz. Jesus ist selbst diesen Weg gegangen. Lebte selbst diese Erniedrigung und er hat alles durchgemacht, selbst, er hat sich nicht geniert. Er sagt, es ist okay, alles okay, nehmt auch meine Klamotten. Franz von Assisi, seine Jünger, seine Schüler, die kamen einmal zu ihm und sagten, Vater, wir werden von Dieben unterwegs beklaut, das, was wir erbettelt haben, wir werden von den Dieben beklaut. Dann sagt er, Franz von Assisi, weißt du, wenn nächstes Mal die Dieben euch in den Weg kommen wieder und euch alles nehmen, was ihr erbettelt habt, sagt, zieht gleich aus und sagt, nehmt auch die Kleider noch mit. Und so ist es auch tatsächlich passiert. Da kamen Diebe und die wollten das nehmen, was die sich erbettelt hatten. Und dann haben sie sich angefangen, alle 6, 7 Brüder, was dort waren, sich auszuziehen. Also ihr sollt auch gleich die Kleider, unsere Kleider mitnehmen. Dann haben sie gesagt, nee, das machen wir nicht. Dann nachher heißt es in der Stadt, die haben sogar Nackte beraubt. Verstehst du? Wenn du nichts mehr bist, kann man dich auch nicht mehr bestehlen. Wir haben manchmal noch viel zu viel. Wir sind noch nicht nackt. Wir haben noch nicht kapituliert. Weißt du, der alte Adam, die alte Eva lebt immer noch. Wir sind noch nicht gekreuzigt richtig. Weißt du, wir hängen vielleicht mit einem Finger am Kreuz. Über das Kreuz geht zum Leben Gottes, zum ewigen Leben. Und da versteht man die Welt auch ganz anders. Weißt du, da passt diese Weltphilosophie nicht nur horten, horten, horten und scheffeln, scheffeln, scheffeln. Nein, da kannst du geben und loslassen. Du weißt also, ich nehme sowieso nichts mehr, brauche nichts. Die Welt, die Politik, die Religion und so weiter, das ganze Denken des Menschen, da geht es nicht um Titel, Karriere, Erfolg, dann geht es eigentlich, was habe ich in der Ewigkeit? Was sind meine Schätze und meine wahren Werte? Weißt du, in dieser Welt geht es nur um Macht, dass man sein Ego verwirklicht, Ansehen, aber am Kreuz gibt es kein Ansehen. Da gibt es keine große Achtung. Jesus wurde Diener aller Menschen. Weißt du, das ist, der nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Wahre Christen, die philosophieren nicht ganze Zeit nur vom Kreuz und machen da keinen Kreuzgang groß, die leben das Kreuz aus. Und deshalb hat Jesus uns ein Beispiel gegeben. Man sieht die Schwachen ganz anders, die Armen ganz anders. Man fängt an, mit Liebe die Menschen zu tragen, so wie Petrus. Ja, der Herr trägt die Schwachen. Menschen, die mit Christus gekreuzigt sind, die können sogar von einem Judas sich einen Kuss geben lassen. Freund, wie bist du zu mir gekommen? Wir küssen manchmal Leute und wir wissen gar nicht, wen wir küssen. Vielleicht küssen wir den Judas. Verstehst du? Und sind nett und freundlich und die verraten uns hinterher und verkaufen uns. Weißt du, die dein Brot essen, die werden dich verraten. Steht in der Bibel einmal. Jesus war der barmherzige Samariter, er hat uns vorgelebt, so macht man's. Er hat sich erniedrigt, hat gedient. Überall, wo er hinkam, gab es ihm was zu tun. Weißt du, Jesus war nie arbeitslos. Jemand, der am Kreuz hängt, hat immer eine ganze Menge zu tun. Oder für das Kreuz lebt. Der hat Aussätzige gereinigt, Menschen wieder aufgenommen. Weißt du, du bist nicht so schmutzig. Du bist nicht so verdammt. Du bist nicht so verflucht. Komm her, diene Gott. Du bist von Gott nicht aufgegeben. Weißt du, das große Problem heutzutage, die Menschen fühlen sich aufgegeben. Niemand will mich haben. Niemand interessiert sich für mich. Er kam und hat Menschen ermutigt, sie aufgerichtet, Blinden die Augen aufgemacht. Die meisten Leute denken, wenn er ein bisschen den grauen Star weg hat und so weiter, dann hat er schon ein Wunder erlebt. Nein, wenn der Mensch die Wirklichkeit sieht, ist das mehr, als wenn er Augenlicht bekommt. Geistigen Augen sind wichtiger als die äußeren Augen. Das innere Auge. Plötzlich erkennst du, Leute, ich lebe doch für ganz andere Prioritäten. Das Kreuz und all die Konflikte, die dann sind, wenn du das einmal den Blick bekommen hast für Gott und für die Realität Gottes, hat dir nichts mehr zu sagen. Die imponieren dich nicht mehr. Die können dich nicht vom Weg abbringen oder aufhalten. Du gehst deinen Weg, weil du siehst jetzt. Im Lichte Gottes siehst du das Licht. Jesus, er hat sich von den Menschen nicht vereinnahmen lassen. Das ist Jesus, er trug sein Kreuz täglich. Täglich musste er ständig sich mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auseinandersetzen. Und du musst, Bruder und Schwester, auch mit den lieben, frommen Leutchen auseinandersetzen. Ständig kommen sie mit irgendwelchen Argumenten und mit irgendwelchen Thesen oder mit irgendwelchen Gedanken und wollen dich beraten. Hüte dich von den falschen Beratern. Dein Berater sitzt in dir, wenn du glaubst, wenn du den Heiligen Geist hast. Und dein Berater ist das Wort Gottes. Und dann dein Berater ist die Botschaft Gottes, dieses Rema-Wort, dieses verkündigte Wort. Und du weißt, was richtig und was falsch ist. Da muss dir niemand erklären, da brauchst du keinen besonderen Geist oder besondere Erleuchtung. Wenn du richtig zu Gott stehst, wirst du genau das Richtige im richtigen Augenblick tun. Das Kreuz. Weißt du, das Kreuz öffnet dir den Weg. Jetzt kannst du ins Grab gelegt werden. Jetzt kannst du vergessen werden. Aber ich sag dir, am dritten Tag wirst du auferstehen, so wie Jesus. Er stand auf. Du wirst vielleicht 3 Tage traurig sein, 3 Tage entmutigt sein. Warum habe ich das und jenes nicht getan und so weiter? Bist vielleicht frustriert, aber nur ja aus Liebe zu Gott hast du dies und jenes nicht getan, dich so und so entschieden. 3 Tage bist du traurig, aber am 4. Tag stehst auf und sagst, Halleluja, jetzt gehe ich weiter, jetzt ohne Belast, ohne diesen Problemen. Wir haben ein Problem, wir trennen uns so schwer von Sachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich trenne mich auch schlecht von meinen Sachen. Weißt du, was lieb geworden ist, was wert ist und wo du dich gewöhnt hast? Weißt du, aber wir trennen uns so schlecht. Deshalb hat Gott immer wieder Leuten gesagt, wie jetzt Moses oder anderen Propheten, die Gott begegnet sind, zieh deine Schuhe aus. So viele trennen sich nicht von ihren Pantoffeln. Die sind ja so sanft, so schön, so angenehm. Gott sagt, zieh aus deine Schuhe und fang an, mit mir neue Wege zu gehen, was Neues zu tun. Jesus hat sich nicht von Menschen vereinnahmen lassen, war auch nicht der Diener der Pharisäer. Er hat natürlich niemand verachtet, sagt er, bleib, wenn du willst, wenn du so und so bist. Aber er hat nicht den Menschen sich angepasst. Menschenfurcht kannte Jesus schon gar nicht. Wenn du das Kreuz richtig trägst und das Kreuz richtig verstanden hast, dann wirst du dich nicht fürchten vor Menschen. Was können mir Menschen tun? Und die Bibel sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Leute, die das Kreuz nicht erkannt haben, die Logik des Kreuzes nicht begriffen haben, die werden überall Menschenknechte sein. Die werden sich immer vereinnahmen lassen, immer sich manipulieren lassen. Jesus hat sich um die Menschen gekümmert, die abgeschrieben, abgelehnt waren, die niemand haben wollte, die man weggeschickt hat. Geht zum Teufel. Ja, diesen Leuten ist er nachgegangen, die von Dämonen besessen waren. Er hat sich um die Abgelehnten sich gekümmert. Und Ablehnung ist immer ein Werk Satans. Er kam, um die Werke Satans zu zerstören. Alles, was der Teufel anrichtet, das hat er wieder gut gemacht. Und sagt, komm, nimm dich an, Kopf hoch, erhebe dein Haupt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Viele Menschen fühlen sich ungeliebt und unverstanden. Und er sagte, komm her, erzähl mir mal, was ist dein Problem? Jesus hat sich um die Menschen gekümmert. Er ist ganz anders als die anderen. Er sagt, kommt her, ihr die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das Kreuz ist einfach, dass man sich um Leute kümmert, um die sich niemand mehr kümmert, die alle abgeschrieben haben, was von denen man nichts mehr hat, um die hat sich Jesus gekümmert. Er ist die Liebe selbst in Person, die Liebe Gottes. Siegfried Fietz hat bei uns mal in der Gemeinde ein schönes Lied gesungen. Wer von der Liebe singt, kann vom Kreuz nicht schweigen. Kann vom Kreuz nicht schweigen. Der muss auch das Kreuz erwähnen. Weißt du, Leute wollen nur Liebe, 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 Liebe. Aber das Kreuz ist die Voraussetzung, um zu lieben. Wer von der Liebe redet, ja, wir brauchen mehr Liebe, Geschwister. Ja, gewiss, wir brauchen alle mehr Liebe. Aber ohne im Kreuz gibt es keine Liebe. Ich muss Opfer bringen, Abstriche machen. Ich muss verzichten. Jetzt muss ich Kompromisse machen. Verstehst du, einen goldenen Mittelweg finden. Als Christ muss ich so oft in meinem Leben einen goldenen Mittelweg finden. Nicht mit der Welt und der Sünde, sondern als Christ. Es ist manchmal eine Gratwanderung. Wer von der Liebe singt, kann nicht vom Kreuz, muss auch vom Kreuz reden und vom Kreuz singen und Kreuz proklamieren. Wer bei euch groß sein will, Markus 10, Vers 43, wer bei euch groß sein will, der soll euer aller Diener werden. Das ist das Kreuz. Praktisch umgesetzt. Nicht nur theoretisch. Ich glaube an Jesus, den Gekreuzigten. Nein, da muss man ausleben. Zuerst muss man dann tun, was er sagt. Da muss man sich hingeben. Kreuz ist ein Stück Hingabe meiner selbst. Keiner verlangt es von mir. Von Jesus wurde das Kreuz nicht verlangt. Es stand nirgendwo geschrieben, dass er am Kreuz sterben muss. Aber er wollte. Es steht nirgendwo in der Bibel geschrieben, dass er eine Dornenkrone tragen wird. Aber er ließ sich das gefallen, dass man ihm eine Dornenkrone aufsetzte. Dass man verachtet war, dass man Opfer bringt und so weiter. Das war ein Teil seines Weges. Aber zuerst müssen wir etwas tun. Wer etwas tut, der bekommt auch etwas. Seid Täter des Wortes. Wir möchten immer einen Segen haben. Aber Leute, es gibt keinen Segen. Du kannst nicht gesegnet werden, wenn du in einen Segnungsgottesdienst kommst. Zuerst musst du was bringen. Ich werde nie vergessen, ein Heilungsevangelist, der bei uns war, es war ein Deutscher, kein Amerikaner, der lebt nicht mehr, ist schon bei Jesus, der kam und es gab wunderbare Heilungen. Und wirklich, es passierten Heilungen. Hermann Zeiss, also aus Ruhrgebiet, ein Pastor, ein Prediger. Und da kommt jemand nach vorne, es war in Heilbronn, und dann heißt es, dann kommt jemand und sagt, könntest du für mich beten, ich brauche Gebet. Dann sagt er, was bringst du mir mit? Ja, was kann ich? Bring mir eine Weinflasche mit. Und dann bete ich für dich. Was bringst du mir mit? Der hat etwas demonstriert vor allen Leuten, bring mir was mit. Du willst was haben von Gott. Das war so plastisch. Du willst was haben, aber du bringst nicht mit. Bitte bete für mich. Und am nächsten Abend hat er eine Weinflasche mitgebracht. Heilbronn ist eine gute Weingegend. Und mitgebracht und sagte, das bringe ich jetzt dir. Und dann sagte er, jetzt bete ich für dich. Und Gott hat ihn berührt. In der Bibel heißt es, wenn du zum Priester gehst, wenn du zum Gebet gehst, wenn du was von Gott haben willst, komm nicht mit leeren Händen. Du sollst was in deiner Hand haben, das du als Opfer bringst. Weißt du, Abraham wurde erst gesegnet, als er seinen Isaak geopfert hat. Als er bereit war, alles meinem Gott will ich weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Das ist das Kreuz. Opfere deinen Isaak, den du lieb hast. Oh Gott, ich würde lieber einen Ochsen opfern oder gleich 10, aber meinen Isaak. Aber gerade das ist, was Gott wollte. Er prüfte ihn. Er prüfte ihn. Und Gott prüft uns. Bin ich bereit, Opfer zu bringen? Vom Kreuz reden wir alle. Und wunderbares Kreuz. Ich liebe das altraue Kreuz. Alles schön und gut. Aber es verlangt Opfer. Verzicht. Diene und du wirst groß. Bitte und es wird dir gegeben. Klopfe an und es wird dir aufgeladen. Du musst etwas von dir zuerst mal tun. Eine Kleinigkeit. Dein Hintern bewegen. Auf Deutsch gesagt. Du musst mal aufstehen. Und du musst was sagen. Bekenne, und ich will dich bekennen vor meinem Vater im Himmel. So, diene und du wirst groß. Diene und du wirst wachsen. Diene und du wirst Fortschritte machen. Das ist immer ein Kreuz. Ich muss was tun, um Himmels Willen. Diene und du wirst Erfolg haben. Wer nichts tut, der wird auch keinen Erfolg haben. Und der wird auch keinen Segen haben. Fang an, was zu tun. Diene und du wirst wichtig genommen werden. Der nehme sein Kreuz täglich auf sich. Diene und du wirst gefragt werden. Diene und plötzlich erkennst du die Zusammenhänge, wie das alles so zusammenhängt, wie das Ding alles funktioniert. Die meisten Leute sagen ja, ich brauche mehr Erkenntnis, ich brauche dies und brauche dies. Fang an zu dienen. Werf dich in die Waagschale. Satan wollte damals alles an sich reißen. Umsonst, das war sein Problem. Er wollte Gott nicht dienen und gehorchen. Und Jesus ist genau das Gegenstück von Satan. Satan wollte alles mit Gewalt und mit Macht. Ich will größer sein, ich will mich über Gott erheben. Und Jesus sagt, ich demütige mich sogar. Er hat nichts an sich gerissen. Und er wollte Gott nicht gleich sein. Er war Gott. Er hätte Gott gleich sein können. Aber er wollte nicht. Er hat sich wirklich ganz schlicht und einfach gestellt. Als ein Mensch. Und sagt Menschensohn. Nirgendwo hat er gesagt, dass er Gottes Sohn wäre. Jesus und Satan sind Gegenteile. Wie Wasser und Feuer vertragen sich nicht. Jesus kam und diente. Und Satan kommt und stiehlt und raubt einem. Jesus wusch seinen Jüngern die Füße. Er nahm die Krankheit auf sich, ließ sich schlagen. Er nahm die ganzen Sünden und Fehler der Menschen auf sich. Alles Versagen, alles so kurz kommen. Wenn du das Kreuz begriffen hast, und ich habe irgendwo auch mal mir so viel Gedanken gemacht, das Kreuz, Herr, ich verstehe das Kreuz nicht richtig. Zeig mir, öffne mir. Dann hat der Herr mir gezeigt, identifiziere dich mit den Fehlern deiner Leute. Weißt du, nimm die Fehler ernst, was die Leute haben, die Probleme, so wie es ihnen geht. Versuch mal, dich in ihre Lage zu versetzen. Leb mal mit ihnen, arbeite mal mit ihnen zusammen. Steck in ihre Schuhe mal. Und dann habe ich verschiedene Sachen probiert in meinem Leben. Dann habe ich beim Weinernte gearbeitet, damit ich weiß, wie die Weinernte funktioniert. Mich identifiziert, hineinversetzt, wie es aussieht, ganzen Tag zu arbeiten, hart zu arbeiten oder andere Dinge zu tun. Und so hat Jesus sich identifiziert mit den Leuten. Und so müssen wir, wenn wir Christi Nachfolger sein sollen, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz täglich auf sich, fang an, dich zu identifizieren mit deinen Mitmenschen. Kollegen, Freunden, Nachbarn, versuch mal in ihre Haut zu stecken. Er nahm sich nicht wichtig, uns zuliebe. Er war ein Diener aller. Er war der Geringste, der Geringsten. Guck mal, der Sohn Gottes kniet sich hin und wäscht den Jüngern die Füße. Er war Diener der Geringsten. Weißt du, wir möchten gerne dem Papst die Füße waschen. Das wäre wunderbar, das wäre so, da würdest du ganz groß rauskommen. Nein, fang an, irgendeinem Trottel die Füße zu waschen, wo du sagst, also den Verrückten, den Spinner. Und du wirst merken, wie der sich mal fühlt, der hat mir die Füße gewaschen, der hat mir gedient. Du wertest die Menschen auf und das Kreuz ist ein Symbol, ein Zeichen, das die Menschen aufwertet. Aus ihrem Tiefsein, Verlorensein rausholt. Wenn du etwas für jemanden tust, der es gar nicht verdient hat, Und wir haben alle die Gnade Gottes nicht verdient. Und er hat uns alle, für uns alles getan. Und dass du hier heute Abend bist oder dass du Kind Gottes bist und gerettet bist, hast du ja auch nicht verdient. Andere haben für dich gebetet. Andere sind zu dir gekommen, Traktat gegeben, dich eingeladen, dich angerufen, für dich gebetet, dich in die Gemeinde abgeschleppt. Andere haben es getan. Das hast du nicht du getan. Und jetzt kommst du so sicher, das habe ich alles selbst gemacht. Ich bin selber drauf gekommen. Es waren andere, die gesät haben, andere, die begossen haben, andere, die darauf aufgepasst haben, dass du ja aufgehst. Für Jesus stand der Mensch im Mittelpunkt, die Kranken. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken, die brauchen Heilung, die brauchen Trost, die brauchen Ermutigung, die brauchen Hilfe, die brauchen Beistand. Er war sowas wie eine liebe Mutter für das Kind. Das Kind ist hilflos, machtlos, aber er hat sich um die Leute gekümmert. Frag nicht, was es kostet. Jetzt muss ich den Kranken da noch in die Herberge bringen, der barmherzige Samariter. Mein ganzes Öl ist verbraucht, mein Wein ist verbraucht, mein Esel ist erschöpft. Und jetzt kommt er und stellt mir vor, was Jesus dann tut. Und wenn es mehr kostet, ich bezahle, wenn ich zurückkomme. Er bezahlt sogar, wenn es mehr kostet, wenn ich zurückkomme. Und ich sage euch eines, weißt du, wir tun, was wir können, wir geben, was wir können. Wir geben unser Wein und unser Öl, unseren Esel, stellen wir alles zur Verfügung. Und wenn er kommt, wird er bezahlen, was es mehr gekostet hat. Und es hat eine ganze Menge gekostet. Jeder Tag gleich 100 Euro. In Pflege, Versorgung und Ernährung. Für Jesus stand der Kranke im Mittelpunkt. Er hat ihn ermutigt, ihm gedient. Beruhige dich, es war alles so, gar nicht so schlimm. Es wird alles gut werden. Wir müssen lernen, durch die Vermittlung des Kreuzes, wenn wir das Kreuz richtig verstanden haben, die Leute ermutigen, es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Du musst dich nicht aufgeben. Komm mal her, vergiss es. Ja, mein Geld ist weg, meine Papiere sind weg, der Schlüssel ist weg, mein Esel ist geklaut. Das hat er alles verloren, ist der Samariter unterwegs. Aber dann sagt, beruhige dich, es wird alles gut werden. Jesus kam für die Gebrochenen, Geknickten, Kaputten, Ausgestoßenen. Weißt du, die in größter Armut waren und die nicht mehr gewollt haben, die sich aufgegeben haben, die zum Fenster rausspringen wollten. Ging damals nicht, die Häuser waren nicht so hoch, aber trotzdem. Aber lass es. Verstehst du, die Lebensmut verloren haben, die sich aufgegeben haben, sag doch deinem Gott ab, die unerwünscht waren. Und ich sage dir, wie viele Menschen sind unerwünscht? Geh durch die Familie und frag, bist du ein gewolltes Kind oder ein nicht gewolltes Kind? Die meisten wissen nicht mal Vater und Mutter, oder sind nur abgegeben oder irgendwo. Und es ist traurig, wie das manchmal in manchen Leben aussieht. Aber weißt du, und Jesus ist gekommen für die Unerwünschten, für die Ungewollten. Und wenn du aus deinem Dilemma, aus deiner Talsohle rauskommen möchtest, dann fang an, Leute zu lieben, die auch unerwünscht sind. Du weißt, was das ist, was es bedeutet, ungewollt, abgelehnt, aussätzlich zu sein und abgestoßen. Du hast genug gespürt und hast versucht, das wieder gut zu machen an jemand anders. Gott hat dir vergeben, er hat dich angenommen, bist Kind Gottes geworden. Und jetzt ist das Kreuz, sich täglich auf sich zu nehmen. Jetzt probiere ich das auszuleben, was es bedeutet, gewollt zu sein, akzeptiert zu sein, erwünscht zu sein. Weißt du, du hast vielleicht erlebt, was es bedeutet, mich will niemand mehr haben, für mich sorgt niemand, mich richtet niemand auf. Bist in solche Situationen schon auch so oft gewesen. Also mir hilft keiner. Und du kennst es, wenn du das haben möchtest, dann fang an, das zu tun, was du wünschst. In der Bibel sagt, was ihr wollt, dass euch die anderen Leute tun, tut's ihnen also. Sei nicht so fromm. Ich sag, ja, ich bete für dich. Ich kenne die ganzen frommen Leute. Ja, lass mich darüber beten, soll ich das tun oder soll ich das nicht tun? Und wenn Leute anfangen, darüber zu beten, werden sie nie tun. Bet nicht so viel, tu was. Bet nicht so viel, tu was. Fang an, was zu tun. Das Kreuz ist Tat. Hilf jemand, das Kreuz zu tragen. Sogar unser lieber Heiland ist zusammengebrochen, als er sein Kreuz trug. Auf dem Weg nach Golgatha. Und dann kam Simon von Kyrene. Der war da schon den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet. Hat mit diesem Juden da nichts zu tun, der da jetzt gehängt wird. Oder gekreuzigt wird, kannte ihn gar nicht, hat ihn aber gar nicht interessiert. Plötzlich wurde er gezwungen, weil er seinen Weg gekreuzt hat, zufällig. Und manchmal passieren Dinge in unserem Leben, die auch zufällig sind. Es gibt keinen Zufall. Zufall und Schicksal ist für mich ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. Und plötzlich so ein Zufall. Du, hier da, hilf dem Mann, das Kreuz zu tragen, schmeiß deine Hacke weg oder gib deinem Sohn, dass die Hacke trägt, aber du trag den Mann. Und dann auf dem Weg nach Golgatha mit Jesus entsteht ein Gespräch, wer bist du? Was hast du verbrochen? Und ich kann mir vorstellen, blutverschmiert kam der genauso ans Kreuz an, als er dann nach Golgatha kam. Später sind beide seine Söhne Aposteln. Verstehst? Du und deinem Haus kannst du einen großen Segen tun, wenn du jetzt, vielleicht kriegst du nicht den Segen. Aber Simon von Kyrene ist eingegangen in die Geschichte Gottes. Er hat Jesu Kreuz getragen. Er wurde gezwungen. Und wir werden auch gezwungen, wir werden auch oft nicht gefragt. Willst du das? Hast du dir dein Leben so vorgestellt? War das deine Idee? Hast du es so geplant? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und dann daraus kommen Aposteln. Daraus kommt ewige Ewigkeitsfrucht. Und die wurden große Aposteln, die Söhne von Simon von Kyrene. Jesus sammelt Leute um sich. Und es ist erstaunlich, welche Leute zu Jesus kommen. Schwache, arme, kranke, gebrochene, abgestoßene Menschen, ja, die nichts mehr wert sind, die abgeschrieben worden sind, abgestempelt. Die haben sich um Jesus gesammelt, ähnlich wie beim David. Und Jesus ist der Sohn Davids. Um David, als er als König gesalbt wurde, da haben sich Leute gesammelt, die Schulden haben, die mit dem König nicht zufrieden sind, die irgendwelchen anderen Dummheiten Schuld auf sich geladen haben, die also nicht mehr nach Hause kommen dürfen. Die haben sich um David gesammelt. Und das sind später die Helden Davids geworden. Und die Leute, die sich um Jesus gesammelt haben, die sind Zeugen Jesu Christi geworden. Guck mal, der hat mich wiederhergestellt. Mein Ohr klebt. Held. Oder der Bartimäus, immer wenn du in der Bibel liest, Namen von Leuten, wie der blinde Bartimäus, der ist blind gewesen und er ist nachher Prediger gewesen in der Gemeinde. Jeder kannte ihn, Bartimäus. Der Name war bekannt in der Urgemeinde. Wenn Gott etwas an dir getan hat, du kannst ein Blinder vorher gewesen sein und jetzt bist du ein Diener Gottes, jeder kennt. Da braucht man nicht Sohn dessen und. Oder Tochter dessen. Plötzlich können sie bezeugen und können sie erzählen, sind begeistert. Das hat Jesus an mir getan, das Kreuz. Aber zuerst einmal, du musst unten durch. Zuerst brauchst du den Hintergrund. Und erst dann kannst du weitermalen, wenn du den Hintergrund kreiert hast. Und dann bist du ein Botschafter des Kreuzes. Das hat er aus mir gemacht. Ich war vermurkst, ich war kaputt, ich war am Ende. Und schau, was das Kreuz aus mir gemacht hat. Und wenn wir ganz ehrlich sind, je tiefer die Menschen gesunken sind und dann, wenn sie zu Jesus kommen, der Herr Jesus macht etwas Wunderbares drauf. Aus Versager macht er Menschen, die etwas zustande bringen, die hätten es aus sich selbst nie geschafft haben, aber Jesus und der Heilige Geist, was die alles schaffen, durch das Kreuz. Wenn die Dinge zusammenkommen, die zusammengehören, das Richtige passiert, dann plötzlich bist du ein gemachter Mann, eine gemachte Frau. Plötzlich sind dir deine Augen aufgegangen. Plötzlich hast du verstanden, um was es geht. Auch diese harte Prüfung, diese Schwierigkeit hat mir zum Besten gedient. Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Plötzlich bist du ruhig, gelassen. Nimmt alles mit. Oder verstehst plötzlich die Dinge. Weißt du, manchmal versteht man nicht, Menschen, die das Kreuz tragen, deshalb sei nicht neidisch, sei nicht eifersüchtig, sei nicht voreilig, sei kein Richter. Gott hat dich nicht als Richter eingestellt. Wenn jemand unten durch muss, dann muss er durch. Das wird einem nicht erspart. Warum tut er sich das an? So redet man oft. Verstehst du, wenn du Christen siehst, die sich aufopfern, die alles hingeben und alles in die Waagschale werfen, warum tut er sich das an? Warum macht er diese Strapazen auf sich? Warum quält er sich so täglich? Warum? Weißt du, du verstehst andere nicht, warum er das tut oder tun muss, eigentlich tun muss. Du verstehst ihn nicht. Warum diese Mühe? Was hat er davon? Weißt du, du verstehst vieles nicht. Wenn du kein leidenschaftlicher Bergsteiger bist, weißt nicht, warum der sich da so quält, den Mount Everest zu besteigen. Und das noch ohne Atemgerät. Weißt du, aber dieses Erlebnis oben, die Luft ist sehr dünn. Aber dieses Gefühl, oben zu sein, nur für ein paar Augenblicke, ich muss wieder runter. Wenn du keine Leidenschaft hast, und da kommt wieder das Kreuz, Passion, Leidenschaft. Wozu du keine Leidenschaft hast, wirst du nicht verstehen, was das alles bedeutet. Aber wenn du jemanden verstehst, wenn du leidenschaftlich bist, so hoch Leistungssportler, wenn du so ein, der trainiert 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden am Tag, warum tut er sich das so an? Aber du weißt, er kämpft für die Goldmedaille. Nur für ein paar Augenblicke da auf dem Podest zu stehen, dieses Gefühl, wir haben gesiegt. Wofür du keine Leidenschaft hast, egal ob Sammeln, Züchten oder Musik oder Gott oder weiß ich sonst noch was, alles gehört dazu. Du brauchst eine Leidenschaft, eine Passion. Weißt du, und dann verstehst du die Freude. Warum macht er das? Warum macht er das? Und auch die Liebe zu Gott. Es muss eine Passion für uns werden. Der Dienst für Gott muss eine Passion werden. Warum tut er das? Und du wirst dich fragen, weißt du, was habe ich davon? Vielleicht fragst du dich immer wieder, was kommt mir dabei raus? Ich predige mal auf dem Schlossplatz und da kommt einer und sagt, Pastor, jeder kann so gut schwätzen wie du. Was springt dir dabei raus? Habe ich gar nichts. Ich muss sogar noch meine Miete bezahlen für die Versammlung und für den Lautsprecher und so weiter. Mir springt gar nichts raus. Aber die Freude, ich habe was für Gott getan. Und dann sehe ich, unterm Strich ist gar nicht viel. Und dann fragt man sich, wenn man 40 Jahre predigt und so weiter, was ist dabei alles rausgekommen? Und dann sieht man vielleicht nicht so viel im ersten Augenblick. Aber stell dir mal vor, ich habe mal einen Traum gehabt, dann bin ich am Thron Gottes in der Gegenwart Jesu und dann sehe ich all die Leute, die ich getauft habe, die ich getraut habe, die ich beerdigt habe, die ich zum Glauben gebracht habe und die ich weitergeführt habe. Du, da ist eine Menge, die ich gar nicht überschauen konnte. Aber dann manchmal frage ich, weißt du, was ist das? So viel zuerst mal im ersten Augenblick. Wir schauen oft nur das, was vor Augen ist. Wer das Kreuz kennengelernt hat, wer das Kreuz versteht, schaut nicht, was vor Augen da ist. Das Kreuz interessiert mich gar nicht. Der Stress interessiert mich nicht. Das geht alles vorbei. Und dann bin ich bei Jesus eines Tages. Oh Mann, wo kommen die alle her? Und plötzlich erkenne ich einige Leute sogar noch in der Ewigkeit. Im Traum habe ich Leute erkannt, die in der frühesten Zeit in München auf dem Stachus zum Glauben geführt haben. Und plötzlich sahen die Leute eins und so. Ich war erstaunt. Und du wirst erstaunt sein, was nachher in deiner Versammlung, wo du dann im Himmel bist, du hast den zum Herrn gebracht, du hast den ermutigt, du hast den gestärkt, du hast den dem Liebe gezeigt, du hast den wieder hochgepäppelt, wieder unter die Flügel gegriffen, wieder geholfen. Und wenn du das alles zusammen addierst nachher, kommt eine ganze Menge raus. Weißt du, wer das Kreuz auf sich nimmt, der will zu Gott, der will mehr. Der ist nicht zufrieden mit dem, was er hat. Er sagt, Gott, es gibt noch mehr. Jeden Tag. Und so ist es. Man lebt für die Ewigkeit. Man lebt für die Krone. Ohne Kreuz keine Krone. Das Kreuz ist immer noch gegen jede menschliche Logik so unlogisch. Warum tut er sich? Warum quält er sich so? Warum predigt er 3-4 Mal in der Woche? Warum macht er das? Warum? Weil ich Freude habe. Ich habe Freude erst einmal am Predigen, aber Freude ist, Gott zu entdecken. Und das ist noch weniger. Ich möchte Leute ermutigen. Und ich habe ein gutes Feedback. Immer wieder höre ich Leute, schreiben mir Leute, rufen mich an von allen möglichen Ecken. Und sie freuen sich und sagen, du, ich habe wieder, mir sind die Augen aufgegangen. Oder ich bin zum Glauben gekommen. Jemand schrieb mir vor gar nicht so langer Zeit, du, ich bin in der Gemeinde groß geworden, Pfingstgemeinde sogar groß geworden, aber ich bin so frustriert von diesen ganzen gesetzlichen Leuten und so weiter, was die für Vorschriften einem gemacht haben und kritisiert haben. Und ich bin von Gott und Kirche und Religion weg. Ich wollte nicht, aber ich habe einfach gesurft und was gesucht. Und plötzlich habe ich irgendwas gesucht und bin ich auf ihre Homepage gestoßen und dann höre ich eine Predigt und seitdem höre ich jeden Tag und jemand schrieb ich ja sogar in der Badewanne die Predigt morgens, wenn ich mir die dusche oder pflege. Weißt du, das ist erstaunlich, wie Gott dann wirkt. Ich predige hier zu euch jetzt diese Predigt, aber eigentlich da hören noch viel mehr Leute die Botschaft, die Menschen bewegt oder bewegen sollte. Und mir ist egal, was dabei rauskommt. Man sieht den Samen. Etliches fällt unter Dornen, etliches fällt auf dem Weg, etliches fällt auf dem steinigen Boden, etliches fällt auf dem guten Boden, 30%, 40%, 60% und manches fällt auf dem 100%igen Boden. Und dann freut man sich, dass plötzlich dann irgendwo ein Missionar aufsteht und plötzlich jemand sagt, ich bin durch den Dienst von Pastor Matthäus zum Glauben gekommen oder mein Glaube wieder neu ist erfrischt worden. Der Begründer der Genfer Bibelgesellschaft, ein feuriger Mann, brennt für Jesus und so weiter. Und wisst ihr, wie der zum Glauben kam? Da war ein alter Bibelkolportier, Bibelhändler, der mit seinem Koffer durch die Lande zog und Bibel verkauft hat. Da geht er in den Zugabteil und verkauft Bibel. Und da sitzt ein Atheist, Gottesleugner, und er sagt, was haben Sie da? Bibeln, Wort Gottes, was ganz Wertvolles. Und sagt, was kostet ich eine Bibel? Nein, er fragt, was kostet der ganze Koffer, was sie da drin haben? Kauft den Koffer ab, kurbelt das Fenster runter und schmeißt zum Fenster raus. Dieser Bruder ist frustriert, dass er das Kreuz auf sich nehmen. Er ist enttäuscht und sagt, das teure Wort Gottes hat er in der Wildnis draußen aus dem Fenster geworfen. Er ist entmutigt, hat seinen Dienst quittiert. Weißt du, der Teufel versucht, einen zu entmutigen. Und er wurde entmutigt und, ach Gott. Und dann hört er, heute Abend spricht in der Stadthalle ein ganz feuriger, junger Evangelist, ein Prediger, brennt in Christus. Und dann sagte, ich möchte eines Tages wissen. Wissen Sie, ich wollte mein Leben Schluss machen. Ich lag da auf dem Zugstrecke so und so und habe auf einen Schnellzug gewartet, bis der kommt und so weiter. Und dann liege ich so auf die Gleise und sehe im Graben einen Koffer. Und da bin ich neugierig geworden, bin runtergegangen und stellen Sie mir was vor, was da drin war. Ein ganzer Koffer Bibel. Ich möchte der Mann in der Ewigkeit danken, der mir diesen Koffer dort hingelegt hat. Genau an der Stelle. Normalerweise legt da keiner hin. Und so weiter. Und der Bruder steht da hinten an der Ecke und fängt an zu weinen. Nach der Predigt geht er auf ihn zu. Kannst du sagen nochmal, wie war das, wo war das? Oh, da wo ich meinen Glauben verloren habe, da hast du deinen Glauben gefunden. Und es ein Führer in der Bibelgesellschaft geworden, hat gesagt, jetzt ist meine Aufgabe, auch Bibeln zu verbreiten. Vielleicht zerbrichst du manchmal, das Kreuz zerbricht uns, lässt uns scheitern und sagt, komm, alles umsonst, vergiss das, alles für die Katz. Aber dann hinterher hörst du die Frucht, die da aufgegangen ist. Die Frucht, eine Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Das Kreuz ist immer noch so unlogisch. So unbegreiflich, so unfassbar. Und es ist so schwierig, das einfach irgendwo einzuordnen. Aber Gott will, dass wir verstehen. Durch Leiden hier führt der Weg zu dir. Das ist unlogisch. Aber gerade das, und ich werde in den nächsten Tagen mehr, weil ich das Kreuz liebe, ich liebe das Kreuz. Die anderen möchten das Kreuz abschaffen. Es gibt in Berlin hier Gemeinden sogar, die haben das Kreuz aus ihrem Gemeindesaal entfernt und einen Regenbogen einfach an die Wand gemalt oder andere Sachen. Weißt du, die Leute, Regenbogen ist nur Ich-Zeichen. Nichts hat mit nichts mit dem lieben Gott zu tun, da von Noah. Einfach ist ein nur Ich-Zeichen typisch. Und ja, weißt du, man will nicht Anstoß geben. Die Kreuze werden entfernt. Aber ich schäme mich nicht vom Wort am Kreuz. Das ist eine Kraft. Für mich, je mehr ich mich mit dem Kreuz beschäftige, desto mehr Freude und Kraft und Begeisterung bekomme ich. Oh, ich liebe dich, Herr Jesus. Und mir gefällt auch das Kreuz nicht. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt es nicht. Aber nachdem ich das verdaut habe, verarbeitet habe, begriffen habe und mir einleuchtet, was es alles so ist und bringt und was ich dafür habe, dann sage ich, lieber Gott, ich möchte lieber mehr Kreuze haben. Das reicht mir nicht aus. Ich möchte so viel wie möglich von deiner Gnade und Güte erleben. Und deshalb sagt Jesus den Aposteln oder seinen Jüngern, der nehme täglich, nicht nur einmal, sondern jeden Tag 365 Kreuze im Jahr. Und wenn du 70 Jahre alt wirst, dann weißt du, wie viele Kreuze du dann insgesamt noch getragen hast. Und jeder Tag. Und Petrus war einer, der auch das Kreuz begriffen hat. Petrus hat begriffen, was das Kreuz ist. Zuerst hat er seinen Heiland verleugnet. Und dann ist Petrus irgendwo in Rom, sagt eine Legende, ob es wahr ist oder nicht, dass sie dahingestellt. Diese Legende erzählt, er geht aus Rom raus, weil da gerade Christenverfolgung ist. Und man erzählt, also Petrus, du solltest die Stadt verlassen, wir brauchen dich noch, deinen Dienst. Du solltest nicht aus der Stadt gehen, bleib. Also du solltest nicht in der Stadt bleiben, sondern geh aus der Stadt. Und unterwegs begegnet ihm Jesus. Und dann fragt Jesus ihn, Petrus, wo gehst du? Und Jesus, wo gehst du? Ich gehe nach Rom, um gekreuzigt zu werden. Und dann dreht er auch um. Wo war das? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Und dann, Petrus ist zurückgegangen. Und dann wurde er gekreuzigt, aber er wollte nicht so, wie sein Meister und Herr gekreuzigt wurde, sondern den Kopf nach unten. Ich möchte nicht so sterben wie mein Jesus. Wo war das? Wo gehst du? Wo gehst du mit deinem Leben? Mit deiner Entfaltung? Mit deiner Entwicklung? Das Kreuz. Das Kreuz hält alles zusammen, bringt alles zusammen. Laminin. Verstehst du? Dieser Klebstoff Gottes. Und dein Leben soll noch viel fester an Gott kleben. Am Himmel und an der Wirklichkeit. An der Realität. An dein Dasein. Wer nicht im Geist Christi lebt, wird das alles nicht verstehen. Der wird versuchen, das Kreuz zu umgehen, wird versuchen, sich vom Kreuz zu drücken, wird das Kreuz abschaffen. Aber wenn du das Kreuz verstanden hast, da gehst du direkt zu darauf und sagst, jawohl, Herr, ich bin einverstanden. Ich bin einverstanden. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen, lass uns Gott bitten, dass wir uns nicht schämen vom Wort vom Kreuz. Und das Wort vom Kreuz ist, es ist vollbracht, es ist alles getan, wir müssen nur durch. Wir müssen da nur durch, an diesem Dickicht, an diesem Dornengestrüpp, da müssen wir durch, im Glauben, im Namen Jesu und einfach wagen, ich muss hier durch. Und ob ich das verstehe oder nicht verstehe, so ähnlich wie die Opferung des Isaaks. Abraham sagte, ich werde opfern und hat seine Knechte stehen gelassen unten im Tal. Wir werden wiederkommen. Stell dir mal vor, das war Glaube. Wir werden wiederkommen, wenn wir angebetet haben. Und diesen Glauben musst du auch haben. Wir werden wiederkommen. Wir werden auferstehen. Wir werden wieder unser Leben leben. Und wir werden genauso weitermachen, noch viel mehr, noch gesegneter als vorher. Wir werden wiederkommen. Bleibt hier unten. Wir beide, mein Sohn und ich, wir gehen rauf und beten dort oben auf dem Berg Moria Gott an. Und eigentlich ging es um Opferung. Isaak sollte geopfert werden und so weiter. Suche nicht Erklärung, das Kreuz ist unlogisch. Je mehr du versuchst zu erklären, warum passiert mir gerade das, was mir passiert, sage Dank und du wirst merken, wie die Wirkung des Kreuzes ist. Plötzlich wirkt es süß, angenehm. Plötzlich kannst du vertragen. Vater, ich danke dir, dass wir das Kreuz annehmen dürfen. Das Kreuz, das du uns vorgelebt hast. Das Kreuz, Herr Jesus, das du getragen hast. Dieses alt, raue Kreuz. Das ist verwittert, aber es ist immer noch die Orientierung für uns alle Menschen. Wir wissen, das ist der Gipfel, das ist der Höhepunkt. Das ist das, was wir erreichen sollen. Das Kreuz auf dem höchsten Punkt des Lebens. Herr Jesus, dein Kreuz ist die Wahrheit, ist das Leben, ist die Realität. Und wir möchten die göttliche Realität ganz neu erschließen für unser Leben. Auch wenn noch so unlogisch vieles ist, so unerklärlich ist. Und gerade weil es unerklärlich ist, ist es hochinteressant. Das wollen wir genau wissen und der Sache genau auf den Grund gehen, genau zu verstehen suchen und genau nachzuvollziehen. Funktioniert es wirklich? Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast und wir können von ihm eine ganze Menge lernen. Heute Abend hast du uns durch deinen Geist gezeigt, das Kreuz zu lieben, den Gekreuzigten zu preisen, den Gekreuzigten zu rühmen und alles, was wir sind dank des Gekreuzigten Jesus Christus. Halleluja. Amen.